Q1 Climax 25 Tag 4. Herzlichen guten Hallo. Ich bin der Jan. Ich moderiere heute einen kleinen Shorty, in dem ich einen Blick zurückwerfe auf Tag 4 des Climax aus Takamatsu Kagawa. Ach ja, Kagawa, nicht nur ein schöner Landstrich in Japan, sondern auch ein sehr guter Fußballer. Aber das ist wieder eine Geschichte für einen anderen Podcast. Wir befanden uns im Takamatsu City Gymnasium, wo Tag 4 des G1 Climax stattfand. Und wir fangen wie üblich an mit den nicht ganz so wichtigen Tag Team Matches. Und das erste Tag Team Match des Abends. Der Bullet Club mal wieder. Doc Gallows, Tama Tonga und Cody Hall, die den Opener sogar für sich entscheiden konnten, gegen Captain New Japan, Yoshino Fanalega und Tiger Mask. Am Ende konnte Doc Gallows den Sieg holen mit seiner Choke Bomb. Ja, war ein anständiger Opener. Ich finde es immer schön, Yoshino Fanalega zu sehen. Cody Hall mag ich auch sehr und Tama Tonga halte ich sowieso für einen der, naja, unterschätztesten, ist immer schwierig zu sagen, aber zumindest unterrepräsentierten, weil er halt, wenn überhaupt, dann nur in solchen Tag Team Matches als Füller, sag ich mal, zu sehen ist, was ich ein bisschen schade finde. Auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis für Doc Gallows, der ja bis hierhin seine Turniermatches nicht so ganz erfolgreich bestreiten konnte. Hier mal ein kleines Erfolgserlebnis für ihn. Ebenfalls ein Erfolgserlebnis hatte das Team Chaos. Gedo, Toruyano und Yoshihashi konnten David Finlay, Hiroshi Tenzan und Mascara Dorada besiegen. Ja, war okay, ne? David Finlay gefällt mir auch von Tag zu Tag besser. Für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, bei New Japan ins Dojo zu gehen. Und hier ja auch wieder mit sehr vielen, sehr erfahrenen Leuten. Ja, es gab wieder alles zu sehen, was man eigentlich so erwarten konnte. Tenzan hat seine Sachen gezeigt. Toruyano hat ein bisschen was von seinem Zeug gezeigt. Am Ende war es, glaube ich, Yoshihashi. Mit seiner, ja, ich weiß nicht, wie es bei ihm heißt, nennen wir es einfach mal Swanton Bomb, gegen David Finlay, wenn ich mich jetzt halt nicht komplett täusche. Egal. Auf jeden Fall Team Chaos gewinnt. Als drittes Match mal wieder Team Bullet Club, die auch diesmal wieder erfolgreich waren. Diesmal in der Besetzung AJ Styles und Bad Luck Fale, die Jay White und Kota Ibushi besiegen konnten. Und damit dürfte das erste Mal gewesen sein in sehr langer Zeit, dass der Bullet Club, ich glaube, im Endeffekt alle seine Matches an diesem Abend, naja, nicht ganz, fast alle seine Matches siegreich bestreiten konnte. Zumindest in den Tag Team Matches, gerade in den Random Tag Matches, in den zusammengewürfelten, häufig nicht ganz so glücklich, aber hier mit der schon fast Top-Besetzung AJ Styles und Bad Luck Fale war das doch ganz okay. Das vierte und letzte Tag-Match, wieder ein Six-Man-Tag-Match, diesmal Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata und Ryusuke Taguchi gegen Tetsuya Naito, Tori Makabe und Yohei Komatsu. Naito mal wieder, diesmal nicht in Anzug, sondern wie bei diesen Tag Team Matches häufiger in T-Shirt und Baseball Cap und relativ lustlos. Und am Ende könnte er seinem Team auch nicht zum Sieg verhelfen. Das Team um Tanahashi, Shibata und Taguchi konnte das Match nach gut 14 Minuten für sich entscheiden. Womit wir dann auch zu dem interessanten Part kommen, denn es war jetzt Zeit für das erste Turniermatch. des Abends das zweite der zweite Turniertag für Block B und eröffnet wurde der Tag der Blöcke des Blocks nach der Pause, die ja immer nach den Tag Team Matches kommt, mit dem Match Yujiro Takahashi gegen Tomohiro Ishii. Und ja, Yujiro hatte natürlich mal wieder eine wahrscheinlich nicht allzu teure Dame mit sich an seiner Seite, die auch noch ein bisschen zeigen konnte, dass sie anscheinend Erfahrung im, ja, ich sag mal, Tanzgewerbe für Erwachsene hat. Ein paar Moves konnte sie auf den im Ring auspacken, die eindeutig ja, für sich sprachen, sagen wir es mal so. Aber naja, Yujiro und seine Damen, das ist auch wieder ein Kapitel für sich. Leider für Yujiro zumindest konnte er hier das Ding, den Kampf nicht für sich entscheiden und steht nach dem Kampf immer noch mit 0 Punkten da, wohingegen Tomohiro Ishii hier sein zweites Match gewinnen konnte. Yujiro, der sich hier auch teilweise ab und zu mal, zumindest in einer Szene, sehr, sehr deutlich wohl bei Toriano wie sagt man, schlau gemacht hat, was abgeguckt hat. Ja, ich glaube, was abgeguckt hat, ist ganz gut getroffen. Denn eine Aktion, nämlich ein Tiefschlag und danach der Einroller, 1 zu 1 wie von Toriano geklaut. Aber konnte hier nicht zum Sieg führen. Am Ende kassierte Yujiro eine Clothesline im Sitzen, nach der er immerhin noch auskicken konnte, aber danach gab es dann noch ein Brainbuster von Ishii, der dann zum Sieg führte, wobei man sagen muss, zumindest aus der Kameraperspektive sah der Brainbuster jetzt nicht allzu gut aus. Das sah mehr aus wie, naja, ein etwas härterer Vertical Suplex. Wobei ich hier jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen das auf die Kameraperspektive schieben würde. Vielleicht hätte es aus einer anderen besser ausgesehen, aber hier gab es wieder nur die Hardcam, die halt als einzigste Kamera, die ab und zu nur mal, sag ich mal, reingezoomt hat, beziehungsweise zwei Zoomstufen, glaube ich, hatte. Vielleicht waren es auch mehr, aber maximal halt, oder die meiste Zeit bei zwei Stufen halt sehr weit weg und etwas näher dran. Aber ja, zumindest aus der Perspektive sah das jetzt nicht so gut aus. Das einzige Positive, neben wahrscheinlich seiner Begleitung, für Yujiro dürfte noch gewesen sein, auch wenn es halt eben am Ende nichts bringt, dass er so relativ dominant gegen Tomohiro Ishii sein durfte. Und einige schöne Sachen zeigen konnte. Unter anderem auch ein, ich würde es mal als Fisherman Brainbuster bezeichnen. Der auf jeden Fall besser aussah als der Finisher, der Finishing Move von Ishii. Nach dem Brainbuster hielt sich Ishii auch die Schulter. Das auch mehr oder weniger über das Match dann durch und naja, es sah nicht so aus, ob der Move wirklich auf die Schulter gegangen ist, so dass man jetzt hoffen kann, dass da jetzt nicht wieder die Verletzung aufgebrochen ist, die wahrscheinlich eh nie weg war, weil Tomohiro Ishii und die Schulter, gerade während des Climax, ist ja auch so ein bisschen was wie der Running Gag oder die unendliche Geschichte. Eine längere Geschichte ist wahrscheinlich nur Togi Makabe gegen Ishii um den Never Open Weight Title. Das ist ja auch so ein bisschen die Never-Ending-Story. Naja, egal. Ja, wie gesagt, Tomohiro Ishii siegreich, 4 Punkte. Yujiro noch ohne Punkt. Aber das wird sich auch noch ändern. Vielleicht, zumindest. Kommen wir zum zweiten Match. Und hier kam es dann zum Aufeinandertreffen von Satoshi Kojima und Michael Elgin. Vor dem Kampf beide noch ohne Punkt. Und zumindest für einen sollte sich das natürlich ändern. In dem Fall hatte Satoshi Kojima am Ende das bessere Ende. In einem Kampf, den ich am ehesten beschreiben würde mit Volles Pfund aufs Maul. Egal wie. Ob nur Ellbogen, Forearms, Clotheslines, Shops. Von allem gab es viel und reichlich. Also die volle Pfund aufs Maul zum Spartarif oder die Flatrate. Die volle Pfund aufs Maul Flatrate. Sollte ich mir vielleicht patentieren lassen, wäre ein guter Spruch auf dem T-Shirt. Naja, egal. Ja. Halt, die beiden haben sich's gut gegeben. Am Ende springt Elgin vom Seil, will eine Aktion zeigen. Kojima kontert mit einer krachenden Clothesline und kann Elgin danach pinnen. Damit Kojima 2 Punkte, Elgin weiterhin bei 0. Aber das Match war okay. Wenn man diese Art von volle Pfund aufs Maul mag, dann war das okay. Was immerhin, muss man sagen, bei Kojima, von dem ich mir bei den Matches meistens auch nicht so viel erwarte. Was Kojima auf jeden Fall lassen sollte, wäre der Elbow Drop vom Top Rope. Denn der sah wieder nicht gut aus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es in einem der Tag Team Matches war oder am ersten Turniertag von Block B, wo er auch so einen Elbow Drop gezeigt hat, bei dem er wirklich nur droppt, aber wie ein nasser Sack einfach nur runterplumpst. Das sah echt nicht schön aus. Naja, egal. Am Ende, wie gesagt, siegreich. Und damit kommen wir zum dritten Match des Abends und eigentlich auch schon dem ersten wirklichen Main Event, denn diesmal gab es für mich zumindest nicht nur zwei Main Events, sondern dreie. Denn der Favoritenschreck Carl Anderson, der ja am ersten Block B-Tag Shinsuke Nakamura besiegen konnte, bekam es mit Hiroki Goto. Mein Gott, manchmal ne, Namen schwierig. Nicht nur deutsche Sprache, schwere Sprache, japanische Sprache, auch sehr schwere Sprache. Anderson did it again. Am Ende konnte er Hiroki Goto kontern. Und den Finisher von Goto kontern mit dem Ace Crusher und sich den Sieg holen. Überraschend. Eigentlich nicht wirklich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob in der Vorschau auf den Climax Sven und ich das sogar so ein bisschen prophezeit hatten, dass das passieren könnte, weil halt Goto als IC-Champion halt, wenn er gegen jemanden verliert, derjenige wahrscheinlich in der Zeit bis zu Wrestle Kingdom vielleicht mal einen Titelshot kriegt. Und Carl Anderson hier durchaus ein Favorit, sag ich mal, mit darauf war, einer von denen zu sein. Aber nachdem er am ersten Tag Nakamura besiegen konnte, war das hier doch überraschend, muss man sagen. Ja, Goto bleibt bei seinen 2 Punkten, Anderson jetzt schon 4. Und das, nachdem er halt hier gegen zwei der Top-Leute aus seinem Block angetreten ist. Bisschen überraschend. Andererseits hat Carl Anderson in den letzten Jahren auch häufig beim Climax sehr gute Leistungen gezeigt. Das Match hier kann man auf jeden Fall, kann ich rundum empfehlen. War ein gutes Match. Auch ein gutes Match, meiner Meinung nach sogar das stärkste Match des Abends, kam dann mit Shinsuke Nakamura und Yuji Nagata, die hier ein schönes, ich würde fast sagen, vor allem am Anfang Oldschool-Match gezeigt haben. Am Anfang sehr viel Wrestling auf dem Boden, dann gefolgt von einem Kick und Knie-Abtausch, bis irgendwann Nakamura dann die Oberhand gewinnen konnte. Und dann halt mit Kicks und Kniestößen Nagata dominieren konnte. Aber Nagata kann dann im Laufe des Matches wieder ein bisschen hochdrehen und auch wieder, sag ich mal, in eine bessere Position kommen. Zum Finish reichen weder sein Submission-Move noch sein Side-Suplex, der ja, ich glaube, auch am ersten Tag ihm den Sieg gebracht hatte, reichen nicht. Nakamura kommt aus allem raus und kann am Ende mit mehreren Beaumaillets dann das Ding für sich entscheiden und seine ersten beiden Punkte holen. Was ja jetzt eigentlich ein po positiv für Nakamura gewesen wäre, wenn er sich bei dem Match nicht eine Verletzung zugezogen hätte. Ich habe das jetzt nicht hundertprozentig alles mitgekriegt, aber er hat sich wohl eine Verletzung am Arm zugezogen, weshalb er am fünften Tag die Aufzeichnung hier dieses Podcasts liegt nach dem fünften Tag. Auf jeden Fall konnte er da nicht am Tag Team Match teilnehmen, an dem üblichen Tag Team Match. Wurde da schon rausgelassen. Und so wie meine aktuelle Informationslage ist, am sechsten Tag, wo er gegen Michael Elgin antreten sollte, das Match wird entweder, also wenn ihr es hört, hat der Tag ja schon stattgefunden, ist das Match ausgefallen. Mein Stand der Lage ist, dass Nakamura zumindest noch nicht aus dem Turnier genommen wurde, aber wie schwer die Verletzung ist und ob weil jetzt vielleicht nur ein bisschen aussetzen muss, ist jetzt noch nichts bekannt. Das nächste Turniermatch wäre erst am Samstag gegen Tomohiro Ishii. Von daher wäre jetzt noch ein paar bisschen Zeit, sage ich mal, das auszukurieren. Aber es wäre natürlich schon ein Rückschlag. Vor allem, jetzt weiß ich nicht, wie es denn bei New Japan ist, ob das denn als Niederlage gewertet wird. Selbst wenn er nochmal ins Turnier eingreifen kann, vielleicht ab Samstag, weil wenn dem so wäre, das wäre schon ein ziemlicher Schock, würde ich mal sagen. Und vor allem würde das wahrscheinlich auch einiges in der Planung durcheinander werfen. Da, wie gesagt, Sven und ich hatten ja auch in der Vorschau spekuliert, dass er ein großer Favorit ist auf den Sieg. Und da er halt gegen Karl Anderson am ersten Tag vom Block B verloren hat. Und wenn das Match jetzt hier, also am Tag 6 für ihn als Niederlage denn gewertet würde und nicht eventuell nachgeholt wird, was ja Gott sei Dank, sage ich mal, dieses Jahr möglich wäre, indem man es dann einfach an einem Tag vom Block, wo Block A sonst Matches hätte, einfach noch mit draufpackt, wäre ja alles kein Problem. Man hat ja, sage ich mal, den entschlackten Zeitplan, weshalb sowas sogar möglich wäre. Aber wenn dem nicht der Fall ist, hätte Nakamura jetzt seine zweite Niederlage denn. Und das wäre dann schon ziemlich scheiße. Aber da nehme ich mal an, werden wir denn, wenn soweit ist, mit Tag 6 vielleicht auch, wenn wir da einen Rückblick dann werfen, da mehr schon zu wissen. Im Zweifel sonst an den darauffolgenden Tagen wird man dann sehen, ob er vielleicht rausgenommen wird, komplett. Ob es vielleicht einen Ersatz gibt oder ob dann einfach alle weiteren Matches, sag ich mal, gegen ihn gewertet werden. So oder so ist natürlich ein ganz blöder Zeitpunkt. Allerdings hat man ihm zumindest während des Matches davon nichts angemerkt, was, weil ich dann die Nachricht, dass er sich verletzt hat, hatte ich halt vorher, wusste ich vorher schon und habe extra nochmal drauf geachtet bei dem Match, als ich es mir angeguckt hatte. Aber man hat weder während noch nach dem Match auch nur ein bisschen davon gemerkt, wo es passiert sein könnte. Ja, wie gesagt. Erstmal hat Nakamura seine zwei Punkte. Mal sehen. Hoffen wir mal, dass es das nicht gewesen ist für ihn im Turnier. Aber an diesem Tag war es das nicht, denn wir hatten ja noch den dritten Main Event und den richtigen Main Event, weil letztes Match des Abends, der IWGP Heavyweight Champion Katsushika Okada hat das mit Tomoaki Honma zu tun gehabt und die Zahl des Tages ist 5. Vielleicht 6. Und wer sich jetzt denkt, okay, 5, 6, was? Kokeshi. 5 Kokeshi-Versuche gab es, die man hundertprozentig zählen kann. Von denen gingen zwei daneben. Der erste normale Kokeshi traf nicht, da konnte Okada ausweichen. Die normalen Standard-Kokeshis Gegner liegt am Boden, er läuft, nimmt Anlauf in den Seilen und naja, lässt sich fallen. Nummer 2 und 3 saßen. Dazu gab es noch einen Running Kokeshi gegen den stehenden Gegner. Der traf auch allerdings am Ende der Top Rope Kokeshi. Ging natürlich ins Leere, wie so häufig, muss man sagen. Womit dann am Ende auch das Finale bzw. Finish eingeläutet wurde. Am Ende gab es den Rainmaker und den Sieg für Okada, der damit sein zweites Match gewinnen konnte und die Tabelle damit in diesem Block zusammen mit Carl Anderson anführt. Beide mit 4 Punkten. Ich überlege, ich habe jetzt natürlich gerade das zugemacht zum Nachgucken. Ich glaube, Tomohiro Ishii hat auch 4 Punkte. Ist ja auch egal. Im Zweifel seht ihr das sowieso im Bild. Wenn ihr das auf YouTube guckt, habt ihr da eh das Bild vor euch. Aber ja, Tomoaki Honma wartet weiterhin auf einen Sieg im Turnier. Und ja, mal sehen. Vielleicht wird es ja dieses Jahr was, dass er auch im Turnier wirklich jemanden besiegen kann. Hoffen wir nicht, dass es im Endeffekt nur ein Sieg gegen, in Anführungsstrichen, nur ein Sieg gegen Nakamura ist, weil er nicht antreten kann. Weil, naja, das wäre auch irgendwie nicht so richtig. Andererseits in der Gruppe ist Yujiro. Das ist machbar, würde ich mal sagen. Und die Fans wollen es immer noch sehen. Da hatten Sven und ich ja auch so ein bisschen dran gezweifelt, aber hier war die positive Resonanz auch von mal sehr, sehr laut stark, obwohl es gegen Okada ging, beziehungsweise obwohl, vielleicht auch, bei Okada ist immer schwierig zu sagen. Also es gab auch laute Okada-Chants, aber Honma war hier nicht minder beliebt. Ja, gut. Damit sind wir dann auch bei am Ende von Tag 4. Wie gesagt, fazittechnisch, die Turniermatches war, sag ich mal, bis auf das erste Turniermatch mit Ishii und Yujiro, wo ich jetzt sage, ja, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Der Rest hatte immer irgendwas für sich. Ob es halt das volles Pfund aufs Maul bei Kojima Elgin, das ein gutes Match mit Überraschungssieger bei Carl Anderson gegen Goto, Nakamura gegen Nagata, mit einem schönen, teilweise Oldschool-Match, nicht so schnell, sondern ein bisschen gemächlicherem Tempo und halt Tomoaki Honma, wo halt die Fans auch nochmal richtig aufgedreht haben gegen Okada. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Von daher kann ich hier den Tag auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall deutlich mehr empfehlen als Tag 3. Wenn ich jetzt hier so auf die Uhr gucke, sehe ich auch, dass die Ausgabe hier schon ganz schön lang ging. Und für einen Short, die schon etwas nicht ganz so short geworden ist. Naja, was soll's. Gab halt ein bisschen was, über das wir reden mussten. Und ja, gerade mit Nakamura die Sache, werden wir die nächsten Tage wahrscheinlich auch nochmal drüber reden müssen. Beziehungsweise auch der Sven mal seine Gedanken dazu, wenn dann schon mehr feststeht. Aber bis dahin, sage ich erstmal, war schön, dass ihr zugehört habt. Bis Tag 5 und viel Spaß beim Climax.